für mich ist irgendwann der Punkt damals schon gewesen, also entweder tritt ich aus oder ich muss mich weiterbilden, um können, dass in dem System etwas verändern. Und ich habe mich damals entschieden, nicht auszutreten, sondern wirklich innerhalb von dem System mein Wissen zu erweitern, um begründeten Veränderungsprozess auch für mich, für die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, zu bewirken.
Glaubenssache. Was glaubst du? Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Herzlich willkommen beim Podcast Glaubenssach, der Podcast, der sich um Menschen und ihren Glauben dreht. Es ist einer von vielen Podcasts, der unter dem Dach von unserem Medienhaus ERF Media Schweiz läuft. Ein weiterer Podcast, der heisst «Vis-à-vis». Auch dort geht es um Menschen und ihre Geschichten. Dort aber nicht um Glaubensgeschichten, sondern spezifisch um Lebensgeschichten. Meine Kolleginnen Trud Stutz und Sarah Maria Graber sind im Rahmen von dem Format immer wieder abwechslungsweise im Gespräch mit Gäste über ihre Geschichten und was sie in ihrem Leben bewegt hat. Lass doch mal rein, auch in das Format. Mehr Infos findest du unter erfmedia.ch/podcast. Da bei uns geht es jetzt aber weiter mit einem weiteren Glaubensgespräch. Und wenn man glaubt, dann gehört man ja in den meisten Fällen auch zu einer Kirche oder zu einer Glaubensgemeinschaft. Es muss aber nicht zwingend sein, dass das ein Leben lang auch die gleiche Gemeinschaft ist. So wie der Glaube sich im Laufe des Lebens verändern kann und unterschiedlich geprägt kann werden, kann es auch sein, dass man irgendwann mal an den Punkt kommt, zum Kirche oder Gemeinschaft zu wechseln. Mein heutiger Gast hat sich vor kurzem für diesen Weg entschieden. Ich bin der Karl Dietli und wir gehen heute wieder zusammen auf eine Glaubensreise. Heute sind wir hier in St. Gallen, mitten im Zentrum. Und der Mann, der hier gegenüber mir sitzt, den habe ich das erste Mal tatsächlich nicht indoor gesehen, wie wir jetzt das erleben, sondern in einem Wald, auch hier in St. Gallen. Du bist dort auf den Spuren vom Gallus gewesen, Matthias Wenk. Herzlich willkommen. Sind wir da jetzt im Podcast drin und auch noch indoor? Lass dich auf das Experiment ein.
Ausnahmsweise wegen dir.
Genau. Du bist ja lang bekannt gewesen da in St. Gallen als katholischer City-Seelsorger. Mittlerweile auch als SRF-Radioprediger ja auch bekannt. Und jetzt seit dem April ja in der reformierten Kirche daheim. Auf die Konversion, in Anführungszeichen, können wir dann sicher auch noch sprechen. Es geht ja aber hauptsächlich um deinen Glauben und es wird sicher auch dein Glauben sein, der dich zu dem Schritt ja auch bewegt hat, nehme ich an.
In jedem Fall.
Wäre ja komisch, wenn nicht. Und darum meine allererste Frage, Matthias, was glaubst du eigentlich genau? So ganz kurz in ein, zwei Sätze, was macht dein Glauben aus?
Das ist natürlich eine riesige Frage und das in zwei Sätzen beantworten, ist nicht so ganz einfach. Ich glaube an Gott, die Freiheit und Weite für alle Menschen möchte und die Weite vorlebt. Und ich glaube an Gott, die solidarisch ist mit dem Leben und mit dem Leben will und solidarisch ist mit allen Lebewesen und uns immer wieder auch herausfordert und einfordert, dass wir uns dafür engagieren.
Um jetzt das können zusammenzusetzen oder zu verstehen, du hast ja gesagt, das kann man eigentlich nicht in ein, zwei Sätze erklären, aber wir probieren doch, das in einem Zeitraffer dann immer wieder bruchstückhaftig einzufügen, dass man dann am Ende von dem Gespräch vielleicht mehr einen Eindruck hat, warum glaubt er jetzt das genau und wie ist es vor allem dazu gekommen. Dann spulen wir zurück in deine Kindheit. Du bist ja in Mittelfranken aufgewachsen, gell? In Deutschland, so ein bisschen Süddeutschland. Freistaat Bayern, also auch ein Bundesland. Genau. Und in den ersten 7 Jahren, hast du mir erzählt, von deinem Leben hast du wenig Kontakt mit Kirche und Glauben gehabt. Wie hat denn dein persönlicher Glaube in dieser Zeit ausgesehen, dein Weltbild?
Gell, daran mag ich mich nicht fest erinnern. Bilder, die ich kann, so. sind von so einer sehr amerikanisch prägten Kinderbibel gewesen mit Bildern. Und da ist mir schon ganz klar gewesen, also Gott ist ein weiser Mann mit einem langen grauen Bart und weißen Haar und ja, also so ein bisschen etwas Gängiges, was man sich vielleicht als Kind so vorstellt.
Von den Eltern aus ist da etwas vermittelt worden, eben du hast gesagt, amerikanische Kinderbibel, also mehr so einfach die klassischen Geschichten.
Ja, genau. Also ich habe mal später versucht nachzuforschen, ob ich die Bibel nochmal irgendwo finde, aber ist mir nicht gelungen, das sind einfach so Art Comiczeichnungen gewesen. Ja.
Und Gott so eben eher fern als näher, oder? Er wird irgendwo sein und hat es im Griff, aber das hat dir gelangt?
Das hat mir da als Kind gelangt. Also sehr unbedarft. Ja. Das Gottesbild, das ich damals hatte, das ist, würde ich jetzt mal sagen, ja, vielleicht auch Urvertrauen gewesen, wo mir meine Eltern mitgegeben haben, ohne das ganz klar auf Gott und das Göttliche zu münzen. Ja. Aber da bin ich meinen Eltern extrem dankbar. Also ich habe behütete Kindheit gehabt. Sie haben geschaut, dass es uns Kinder, ich habe noch zwei größere Geschwister, gut geht. Und ich glaube, da habe ich eine ganze Portion Urvertrauen mitbekommen und auch ein Stück weit Gelassenheit für das Leben, dass es schon so kommt, dass es gut ist, wie es kommt.
Also schon mal ein Fundament, das gelegt worden ist. Und irgendwann einmal in der Unterstufe ist dann auch die Kirche ins Spiel gekommen, auch in Form von Vorbereitung auf die Erstkommunion, also den Unterricht und dann die Erstkommunion auch selber. Du hast dich dann angefangen, auch in dem Rahmen für den Glauben zu interessieren. Inwiefern ist das vonstatten gegangen?
Ja, gell, man muss sich das so vorstellen, die Kirche in der Kleinstadt, wo ich aufgewachsen bin, am langsamsten Fluss von Deutschland, der Altmühl.
Der ist wirklich so langsam.
Der ist sehr langsam, ja, okay. Ja. Also ein Meter Gefälle auf 10 Kilometer, okay. Das ist wirklich sehr gemächlich. Also es ist gemächlich.
Ein gemütliches Leben dort.
Also. Ist, ja, genau, wenn man den Fluss anschaut, ist es gemütlich. Hat sich natürlich auch ein bisschen verändert inzwischen. Aber dort ist eine sehr grosse mittelalterliche Kirche, steht in dem Stadtzentrum von der Altstadt. Und ist barockisiert worden irgendwann. Jetzt, heute ist es sogar päpstliche Basilika ernannt worden. Und da hat Chile eine grosse Rolle gespielt. Und ich bin, glaube ich, als Drittklässler fasziniert gewesen von dem grossen Raum, von dem vielen Gold und dem Marmor. Und das hat mich ein bisschen dazu gebracht, mich dafür zu interessieren. Ja. Mhm. Im Rahmen von der Erstkommunion sind das so meine ersten Kontakte gewesen. Überhaupt mein allererster Kirchenkontakt ist, glaube ich, als noch im Kinderwagen gewesen. Da hat mein Vater raus müssen aus der Kirche, weil mir die Orgel zu laut war. Da habe ich angefangen zu brüllen.
Also es war mehr eigentlich die Kirche, das Umfeld, das Ambiente, das ja, dich dazu geführt
genau,
hat.
Ja. Genau, ja. Also man mag sagen, ich sei ein recht äußerlicher Mensch, aber das Äußerliche habe ich in meinem Leben gemerkt, ist auch etwas, das aufs Innerliche kann verweisen kann. Und das hat mich fasziniert damals, ja.
Eben, und dort Bayern, katholisches Gebiet, oder? Das ist wahrscheinlich etwas auch sehr wichtig. So Kirche im Dorf, der Pfarrer oder der Priester, da können wir auch dann sicher noch drauf sprechen. Jetzt, aber gerade so die Umgebung und so das langsam, aber auch gleich kirchlich prägte, was wichtig ist. Was hat das auf dich ausgewirkt, gerade glaubensmäßig persönlich? Was hat das mit dir so gemacht?
Für mich sind es vor allem die Rituale gewesen, die mich fasziniert haben. Auch dann später auch ein Stück weit die Macht, die so ein Priester dann auch von der Kirche verliehen oder dann je nachdem, wie man es dann auch deutet, von Gott verliehen, überkommt und die Rituale, die er dürfen vollziehen und das dann wirklich auch so eine ganze Masse mitgeht. Also die Stadt am Fronleichnam oder an Himmelfahrt ist prägt von Prozessionen, oder? Dann ist die ganze Stadt dabei gewesen, Feuerwehr, Blaskapelle, alles. Und das hat natürlich auch eine grosse Gemeinschaft eigentlich gezeigt. Ja. Und die Stadt selber, die ist katholisch umgeben, aber von tief evangelisch-lutherische Gebiet. Ja, Mittelfranken ist eigentlich evangelisch-lutherisch, aber meine Heimatstadt hat zum Hochstift Eichstätt gehört. Also es ist eine geschichtliche Bedingtheit, dass es katholisch geblieben ist, das Städtli.
Also wirklich, ja. Kirche im Dorf, das ist der Mittelpunkt gewesen, ja. Hat auch Einfluss gehabt, ja. Vielleicht ganz anders als jetzt da in unserem städtischen, vielleicht meistens auch schweizerischen Kontext, ja. wo die Kirche eigentlich eine andere Rolle spielt. Also, und von dem bist du auch geprägt worden, auch vom Bild vom Priester, wie du gesagt hast.
Genau.
Und in dir ist dann auch der Wunsch gewachsen, Priester zu werden. Warum?
Ich glaube, ursprünglich ist es wirklich die Macht gewesen. Also die Faszination für die schönen Gewänder, für das Gold. Also ich bin dann lang Ministrant gsi, habe natürlich auch einen Einblick in all die Kirchenschätze und die Brokatkasseln, die es da in der Barockkirche noch gegeben hat und so. Das hat die Faszination ausgewirkt auf mich, dass es der Herr Stadtpfarrer, so hat er auch geheißen, das ist der Titel gsi, der hat Macht gehabt. Ja.
Also Macht als Faszination, ja, ja, das ist interessant und das kann ja auch faszinieren, gerade noch so in einem jungen Alter, oder? Mhm. Du hast dann auch dich engagiert in der katholischen Kirche, bist Ministrant geworden. Das sind ja die
Gruppenstunden geleitet, relativ früh. Ich bin der jüngste Gruppenleiter gewesen, da. Ja.
Du hast wirklich wollen, so ein bisschen in dieser Kirche auch einen Weg machen und eben Ministranten, das sind ja die jungen Menschen, die man manchmal sieht, in den weissen Gewändern, die manchmal so in den Gottesdiensten oder in den Messen, sagt man auf katholisch, genau, dienen. Dort bei dem Ministrieren hast du dann auch eine Begegnung gemacht, die dein Leben auch geprägt hat. Du hast deine spätere Frau kennengelernt. Ja. Erzähl mal kurz, wie das gekommen ist.
Ja, wie genau, das weiss ich gar nicht mehr wirklich, aber sie war einfach irgendwann mal Ministrantin gewesen. Sie war nicht die Erste gewesen, aber das erste Mädchen, das ministrieren hat durfte. Aber ja, sie hat mich von ihrem Wesen her damals schon fasziniert und eigentlich wollte ich auch Priester werden. Mhm. Eine Zeit lang sind die beiden Begeisterungen sehr gut parallel nebeneinander haben können leben. Und wir sind dann natürlich auch noch sehr jung gewesen. Sie hat da noch nicht wollen, etwas von mir wissen. Ich bin da in der 5. Klasse gewesen.
Ja. Also, genau. Das ist wirklich schon früh angefangen.
Ja, aber da bin ich auch nach wie vor der Kirche dankbar, der katholischen Kirche. Also sie hat uns die Begegnung ermöglicht. Und das ist etwas Schönes, ja.
Und dort bist du auch in Begegnung gekommen, gell, mit der sogenannten Befreiungstheologie.
Ja.
Müsstest du vielleicht mal noch kurz umschreiben, um was es sich da genau handelt? Vielleicht für Leute, die jetzt da sich nicht so theologisch auskennen.
Ja, also wir haben immer wieder noch Vikar gehabt und einen, mit dem habe ich recht viel zu tun gehabt. Und der hat noch Studienkollegen gehabt, die zum Teil eben in Südamerika auch schon gewesen sind und haben mich dann eben auf die Befreiungstheologie, die aus Südamerika kommt, aufmerksam gemacht. Also man könnte ganz grob sagen, das ist die Stimme der Armen, die Befreiungstheologie. Sie möchte Ausbeutung und sie möchte Entrechtung und Unterdrückung, möchte sie abschaffen, die Form von Theologie, und sie beruft sich dabei auf die biblische Tradition. Und aus der biblischen Tradition leitet Befreiungstheologie Impuls ab für Gesellschaftskritik. Mhm. Und das heisst, ja, sie versucht eigentlich ein Glaubenshandeln wirklich im Diesseits zu verorten und arbeitet basisdemokratisch und zum Teil, also wird ihr auch nachgesagt, das ist so der kommunistische Flügel von der Theologie oder auf jeden Fall peilt sie eine sozialistische Gesellschaftsform an.
Und das hat dich dann angefangen faszinieren, inwiefern? Also gerade eben auch, weil du gemerkt hast, die Form von Glauben oder eben die Theologie kann auch einen Einfluss haben, eben gerade auch auf Menschen, oder? Und aufs Wohlbefinden auch.
Ja, und gell, es ist ja eigentlich ein kehrter Handschuh. Auf der einen Seite habe ich gesagt, die Macht hat mich fasziniert und Befreiungstheologie will eben gerade die Macht hinterfragen, oder? Und gibt eigentlich Macht einer breiten Basis und nicht Einzelnen. Ich glaube, ich habe relativ schnell gemerkt, dass es eben nicht die Macht von Einzelnen ist, die Gott und Jesus hat wollen, sondern das Reich Gottes, oder ich nenne es eigentlich lieber Gottes neue Welt, weil das Wort Reich, das hat so erst einmal im deutschen Kontext einen schalen Beigeschmack und auf der anderen Seite hat es für mich auch so einen königlichen Beigeschmack. Ja, mit einer königlichen Theologie kann ich wenig anfangen. Mhm. Also Gottes neue Welt, die soll jetzt schon Wirklichkeit werden und es braucht uns und es braucht alle und nicht Einzelne. Deshalb ist das für mich plötzlich oder in dieser Auseinandersetzung etwas geworden, was für mich zentral bis heute ist in meinem Glauben.
Und dann eben die Diskrepanz, oder? Das Mächtige, was dich fasziniert hat, und jetzt eben die Befreiungstheologie, wo das Gegenteil ist. Was hat das jetzt mit dem Gottesbild und auch mit deinem Glauben gemacht? Du hast ja nicht lange können das alles parallel fahren lassen. Vielleicht eine Zeit lang schon, aber da macht man sich ja schon seine Gedanken.
Oder? Ja, genau. Also ist ja dann eine Frage auch von Authentizität, oder? Also was für einen Glauben lebe ich? Und da habe ich dann für mich eben auch gemerkt, also ich möchte mich da mehr vertiefen und viel näher an der Basis und viel näher an dem, was ich, wie ich das Leben von Jesus und seine Theologie verstehe, ist eben die Befreiungstheologie und nicht Ekklesiologie, kirchliche Verfasstheit, die auf Macht hin angelegt ist. Und da habe ich gemerkt, dann brauche ich Handwerkszeug, da brauche ich Wissen, um das noch fundierter können leben und auch theologisch fundieren.
Also wirklich schon in jungen Jahren erkannt, du hast deine Vorstellungen und du willst es aber noch ausreifen. Also der Weg ist wie geebnet gewesen, wenn du wirklich auch in die Kirche gehen willst. Und dann eignet sich ja das Studium super dazu. Mhm. Du hast das dann auch in Angriff genommen, hast bewusst Theologie und soziale Arbeit studiert mit 20, also relativ jung. Und auch mit dem Wunsch, die Kirche zu verändern, gell?
Ja, für mich ist irgendwann der Punkt damals schon gewesen, also entweder tritt ich aus, oder ich muss mich weiterbilden, um das in dem System etwas verändern. Und Ich habe mich damals entschieden, nicht auszutreten, sondern wirklich innerhalb von dem System mein Wissen zu erweitern, um begründeten Veränderungsprozess auch für mich, für die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, auch zu bewirken.
Wie würdest du deinen Glauben beschreiben zu dieser Zeit? Also du hast ja wirklich das Studium, hast viele Erfahrungen gemacht. Das war wahrscheinlich sehr intellektuell gewesen, aber das hat ja dann auch, nehme ich an, Beziehung zum Glauben schon auch beeinflusst, zu Gott. Ja.
Ja, auf der einen Seite hat es mich natürlich auch ein bisschen mehr distanziert von der Form von Kirche, die ich dann in meiner Kindheit erst einmal erlebt habe, weil ich auch gemerkt habe, ganz viel Ritual und so, wie sie begründet sind, das muss man hinterfragen, oder? Warum dürfen nur bestimmte männliche Personen bestimmte Ritual ausüben?
Also, kannst du auch ein Beispiel geben, oder? Eins,
ja,
zwei?
Bei der Eucharistiefeier, oder? Warum?
Mhm. Also, das Abendmahl, genau.
Warum darf nur ein Mann nach einer Weihe ein Brot brechen und die Einsetzungsworte über den Kelch sprechen?
Mhm.
Das sind damals schon für mich Punkte gewesen, wo ich gedacht habe, dass, also eine Begründung habe ich in dem Studium, also im Kirchenrecht, wo ja eine juristische Wissenschaft ist und nicht eine theologische Wissenschaft, habe ich nicht so eine Begründung dafür gefunden, oder?
Ja, es gibt ja schon Fragen, oder? Wenn man gerade so als, sage ich mal, Laie, in Anführungsschlusszeichen, mal in einen katholischen Gottesdienst auch reinsitzt, das habe ich vor ein paar Jahren auch mal gemacht und dann hat es Abendmahl gegeben und eigentlich hätte ich ja als auf dem Papier Reformierte das gar nicht dürfen reinnehmen, glaub's, aber irgendwo durch haben wir die Leute gekannt, die uns die Hostie ausgeteilt haben und sie haben mich dann drin reingenommen, gnädigerweise kann man sagen. Aber ich habe mich dann gleich gefragt, warum hat es so ein Gitter zwischen den Leuten, die dort ordiniert sind und zwischen uns und die können wirklich den Wein trinken aus einem schönen Kelch und das Brot essen in Reinform und wir haben einfach so ein kleines Blättchen, wo wir da einnehmen, wo beides sollte sein. Ich habe die Frage dann auch gestellt, fachkundige Leute, die in der Kirche mitarbeiten, aber sie haben meine Frage nicht können in dem Sinn beantworten, was bei mir schon ein bisschen Fragezeichen ausgelöst hat und natürlich auch das Gefälle, zumindest jetzt nicht mega kritisch, aber mich auch gefragt habe, warum ist das so? Ich finde das jetzt von außen her nicht so nachvollziehbar. Ja,
ja, also ich glaube, das ist es gibt keine theologische Begründung dafür. Es gibt, wenn, dann eine anthropologische Begründung, nämlich wenn wir sagen, bestimmte Menschen dürfen etwas und bestimmte nicht, dann schafft das Macht über Menschen.
Ja.
Und damit die Macht auch einen Bestand hat für längere Zeit, muss man das dann schlussendlich noch irgendwie mystisch aufladen. Also wir haben das, wer die Königskrönung vom König Charles verfolgt hat im Fernsehen, oder? Da gibt es dann einen Moment, wo so ein Baldachin aufgestellt wird und dann wird er dahinter gesalbt. Das hat man also nicht gesehen, mit Chrysam gesalbt, das Öl, das auch in der katholischen Kirche für Firmige und Priesterweihe gebraucht wird.
Ja.
Also was soll das bedeuten, oder? Also das wird mystisch aufgeladen.
Es hat eben dann auch eine Faszination, oder?
Ja, natürlich, es hat eine Faszination, aber es wird etwas mystisch aufgeladen, was eigentlich menschlich ist, nur damit man es für ewige Zeiten kann als begründet so weiterführen.
Genau. Und etwas anderes ist ja auch die Zeit, wo man jetzt den Podcast aufzeichnet. Das ist ja jetzt gerade brandaktuell der neue Papst, der gewählt worden ist in dieser Woche.
Ja,
das hat schon auch etwas Faszinierendes. Das Konklave, wo plötzlich wieder mal auf den Tisch kommt, das Sagenumwobene mit dieser Tür, die zugeht und das wird verfolgt auf der ganzen Welt.
Ja.
Und irgendwo durch ist es sehr alt und fragt sich auch, gehört das noch in die Zeit rein? Mhm. Und trotzdem hat es so eine Faszination. Ist das auch das gewesen, die Art von Faszination, eben, wo du in deiner Jugend, so eine Art eben das Mystische von der Kirche, oder? Das zieht einem an, oder?
Ja, also gell, ich habe überhaupt nicht gegen Mystik. Also ich glaube, Mystik ist etwas Grossartiges.
Ja, das stimmt, das müssen wir schon noch differenzieren. Das glaube ich auch.
Genau.
Also gerade so Ignatius von Loyola, all das wo die Kirchenväter reingebracht haben.
Ja, es hat auch in
Spiritualität.
Also in vielen anderen Bereichen, gerade im Rituellen, Ritual haben viel mehr Kraft mit einer mystischen Aufladung.
Das stimmt. Man muss differenzieren, aber ich glaube, was wir jetzt reden, ist so ein bisschen eine Mystik, die mit der Kirchenpolitik aufgeladen worden ist, mit der Hierarchie in einem grossen System wie in einer katholischen Kirche, wo man kann sagen, das ist die weltweit grösste und bedeutendste Kirche, oder?
Ja,
nur schon allein der Vatikan, ich bin mal dort gewesen.
Ja.
Das löst schon etwas in einem aus. Faszination, aber gleich auch so etwas Befremdendes, Kühles manchmal.
Ja. Gell? Für mich ist es ein bisschen man braucht die Mystik oder das Mystische, um menschliche Gesetzmäßigkeiten, von Menschen gemachte Gesetzmäßigkeiten zu begründen. Ich glaube, dass das nicht der richtige Weg ist. Oder? Das Ritual müsste eigentlich für sich selber sprechen und haben in sich schon eine Mystik. Aber das sind ja gängige machtpolitische Mittel, um bestimmte Strukturen und Verfasstheiten von menschlichen Gemeinschaften und Machthierarchien zu festigen. Ach, das sieht man ja nicht nur in der katholischen Kirche, das sieht man wahrscheinlich auch im Buddhismus, in verschiedensten anderen, auch inzwischen auch staatlichen Systemen. Oder? Und wenn man auf dem Petersplatz steht, wie du das auch beschrieben hast, oder, da kulminiert das Ganze. Oder? Das ist Macht, das ist auch Schönheit, die über Jahrhunderte entstanden ist, aber auch zu welchen Kosten. Also auf den Schultern und unter dem Blut von Menschen, die dafür gezahlt haben, die das gebaut haben und so weiter. Also all das muss natürlich irgendwie gerechtfertigt werden. Mhm. Und dafür die Mystik zu nehmen, das finde ich nicht richtig.
So, wenn wir zurückgehen auf deinen Zeitstrahl, die Geschichte, du hast jetzt das in dem Studium genug Zeit gehabt, um das alles zu erkennen und zu reflektieren. Wie hast du es dann geschafft, trotzdem für dich den Weg können zu festigen? Ich stelle mir vor, junger Mann, Ambitionen, du würdest deinen Weg in die Kirche machen und wirst immer mehr mit diesen Sachen konfrontiert, die einem herausfordern, wie wir jetzt eben diskutiert haben. Was ist denn für dich so der Beweggrund gewesen, von der Glaubenssicht her, dass du gesagt hast, hey, ich bin jetzt nicht verzweifelt und rühre alles in Ecken und will eigentlich gar nicht mehr mit dem zu tun haben, weil theoretisch glauben könnte man ja auch außerhalb der gängigen Kirchenmuster leben. Dass du gesagt hast, hey, nein, das ist eben gleich noch etwas für mich.
Also ich glaube, dass Glauben in einem menschlichen Kontext immer Verfasstheit braucht. Der Kurt Marti hat einmal geschrieben, ich bin Christin geworden durch andere. Also es braucht immer das Du. Allein Glauben.
Also Gemeinschaft. Ja,
genau, glaube ich, das funktioniert christlich nicht, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Ich glaube, das ist ein Grundgesetz, das Jesus da hat. Und mir ist klar gewesen, es braucht die Verfasstheit. Und die Landeskirchen, die haben auch wie den Auftrag schon über viele Jahrhunderte hinweg von der Gesellschaft von Menschen bekommen. Und da habe ich gemerkt, ja, das ist etwas, wo ich glaube, das ist sinnvoll. Und als ich dann ein Auslandsstudium in Freiburg gemacht habe und dann auch ein Praktikum da in St. Gallen in der Haldenkirche, habe ich die schweizerische Form von der katholischen Kirche kennengelernt. Mhm. Und da habe ich für mich gemerkt, also wenn ich für die katholische Kirche möchte schaffen in dem Kontext, dann kann ich das nur mehr in dem System, wie es in der Schweiz gelebt wird, das demokratischste katholische System ist auf der ganzen Welt. Das ist für mich der ausschlaggebende Punkt gewesen. Also ich suche mir einen Ort, wo Demokratie möglich ist innerhalb von diesem hierarchischen System.
Da kann man sagen, ist das auch ein Glücksfall gewesen, dass gerade durch das Auslandsstudium in Freiburg und jetzt auch eben da in St. Gallen, wo jetzt auch später deine Heimat dann kommst, da kommen wir auch noch dazu, dass du die Form kennengelernt hast und dann,
ja, also so,
stell mir vor,
Fall.
Da geht das Herz auf, oder? Das ist ja, das, genau. Was ich eigentlich will, oder?
Genau. Ja. Also die erste Gottesdienste oder das Gemeindeleben, wo ich meine Praktikumstelle in der Haldenkirche erlebt habe, da ist mir wirklich das Herz aufgegangen, weil ich gemerkt habe, ja, so möchte ich Kirche, auch katholische Kirche, können leben. Ja.
Mhm. Was hat dich fasziniert denn an dieser demokratischen Form, an dem Zusammensein?
Der Versuch von Basisdemokratie, von einer, alles auf einer Ebene. Das hat da, in der Haldenkirche hat es keine Stufe und nichts, alles.
Also die Machtstrukturen, wie wir sie vorher angesprochen haben.
Ja.
Priestertum von allen Gläubigen, oder? Das ist ja auch ein biblisches Prinzip, dass jeder eigentlich gleich ist und jeder eigentlich so die Berufung hätte als Priester, als eigentlich ein Sohn von, oder eine Tochter von Gott, wo eigentlich sie alle befähigen zu wirken als ein Körper, weil jeder hat seine Gaben reinzugeben. Ich hoffe, ich habe das so einigermaßen richtig
erklärt.
Und nicht einfach der Priester ist der Chef und ich bin das Chef, die nichts zu sagen hat.
Ja.
Oder? Das wäre so eine Form, die du hier auch erlebt hast in St. Gallen.
Ja, gell? Und ich muss aber auch wirklich betonen, das wird an vielen Orten nicht so hierarchisch gelebt. Oder? Also auch da in St. Gallen, die katholische Kirche macht super Arbeit und also es gibt kaum irgendwie eine grosse Hierarchie auch unter den sogenannten Laientheologen, ungeweihten Theologen und geweihten Theologen, Theologinnen. Das habe ich als unglaublich gut erlebt, ja. Aber das System ermöglicht das.
Das heißt,
theoretisch. Also hängt immer vom Einzelnen ab, wie ich das lebe, oder?
Ja. Also die Menschen machen es aus?
Die Menschen machen es aus, genau. Ja.
In dem Sinn, wenn jetzt die Kirchenleitung sich sehr an im Vatikan orientieren oder an gewissen zentralen kirchenpolitischen Sachen von der katholischen Kirche, würde es vielleicht auch wieder anders aussehen.
Ja, genau. Also, ja. Genau. Und das System gibt die Möglichkeit dazu und die Berechtigung dazu, oder? Auch undemokratisch Kirche zu leben.
Ja, dann hast du da mal können so einen Ankerpunkt setzen. Ja. Ihr habt dann geheiratet, mittlerweile auch. Wir sind älter geworden von einer Tochter und du hast dann verschiedene Stationen durchlaufen von St. Gallen aus. Zuerst bist du mal noch auf Zürich. Du bist Pastoralassistent geworden und ich kann mir vorstellen, in der Zürcher Kirche ähnlich gute Erfahrungen gemacht.
Ja, auf jeden Fall, genau.
Dann ist es aber gleich nochmal zurückgegangen auf Deutschland.
Ja, wir haben befreundeten Benediktinermönch hat sich können vorstellen, dass wir dort in dem Benediktinerkloster das Bildungshaus aufbauen, also eine Chance für Maria, meine Frau und mich, dass wir zusammen arbeiten können. Und das war eine schöne Vision gewesen. Und so sind wir wieder auf Deutschland zurück, 2,5 Jahre, genau.
Hast du dann eine Ausbildung zum Palliativseelsorger gemacht in München, hast du mir noch geschrieben. Und eben in dieser Benediktiner-Abtei in verschiedenen Funktionen gearbeitet, gell? So wie du es aufgeschrieben hast. 2014 sind wir dann zurückgekommen wieder in die Schweiz, auf St. Gallen. Und das sei dann für dich eine Befreiung gewesen, hast du geschrieben. Also zuerst mal, warum St. Gallen und dann warum Befreiung?
Ja, also die Strukturen, die männerdominierten Strukturen, die sind natürlich auch in einem männlichen Benediktinerkloster vorhanden. Und die bayerische Ausprägung, glaube ich, ist auch sicherlich nochmal hierarchischer. Und da haben wir als Ehepaar festgestellt, dass, so wie wir Glauben verstehen, dass das da für uns nicht möglich ist.
Obwohl wir gute Erfahrungen gemacht und eben zusammenarbeiten, Aufbau von dem Gästehaus, oder?
Ja, genau. Und da haben wir gemerkt, das ist nicht der Raum. Und lustig ist wirklich auch gewesen, es hat dann jemand tatsächlich zu uns gesagt, ja, wissen Sie, sind einfach zu fest Schweizer geworden.
Also und im Herz, oder?
Im Herz und auch im Verständnis, wie das Zusammenleben auch gerade in einer Kirche sollte funktionieren, oder?
Ist das so eine Art ein Weckruf gewesen, der Satz?
Nein, es ist wie eine Bestätigung für unsere Entscheidung, das wieder zurückzugehen. Genau.
Vielleicht noch der letzte Ding, hey, jetzt.
Genau. Also, Aussage ist dann im Raum gestanden, wo man uns gesagt hat, also, in Bayern braucht es ein klares Oben und Unten und wir als Benediktiner sind oben. Und da habe ich dann für mich gemerkt, das stimmt nicht so.
Ja,
wir müssen wieder zurück. Ja.
Und dann, warum St. Gallen? Hat sich da einfach eine Tür aufgemacht oder ist das für dich wieder klar gewesen, der Sehnsuchtsort von der Haldenkirche, da wollte ich zurück?
Ja, also, gell, ich weiss ja nicht, ich glaube nicht an einen vorbestimmten Plan, sondern eher Zufall. Aber der Zufall hat so wollen, dass die Stelle der Haldenkirche frei geworden ist. Und das ist wirklich für mich damals so wie absolut ideal gewesen. Also, so wünschte ich mir Kirche und da habe ich mich natürlich darauf beworben.
In dieser Zeit hast du dann auch die Ökumene etwas Schönes erlebt. Also das Zusammensein und Zusammenarbeiten von vor allem katholischen und reformierten Kirchen in St. Gallen. Wie hat sich das geäussert?
In der Haldenkirche natürlich, dass die Gemeindeleitung miteinander war, oder? Und das heisst wirklich auch, wir haben zum Teil da gar nicht gewusst, wer ist jetzt wirklich katholisch und wer ist evangelisch. Ja, die reformierte Pfarrerin und ich und der katholische Priester, der noch zuständig war, das ist wie, wir machen Seelsorge für das Quartier, für die Menschen, die da zugewandt sind, versuchen möglichst Gottesdienst auch zu feiern, wo man mitgehen kann, auch als Reformierte oder auch als Katholik.
Und wie war dein Glaube dort mal gewesen? Was hat das mit deinem Glauben gemacht, die Erfahrungen da in St. Gallen?
Ja, ich habe gemerkt, es funktioniert. Also Kirche so funktioniert. Und es hat mich wie auch bestätigt in der ursprünglichen Erfahrung auch mit der Befreiungstheologie, dass Befreiung etwas Zentrales ist in unserem Glauben.
Befreiung inwiefern? Also, dass man frei den Glauben leben kann, ohne irgendwelche hierarchischen Vorstrukturen.
Genau, und auch, dass es eben kein Oben und kein Unter gibt, dass es genauso wichtig ist, ob ein Kind etwas über den Glauben sagt, wie wir als Theologinnen und Theologen. Also, dass wir uns bereichern gegenseitig durch unseren Glauben. Und das Glauben so kann wachsen.
Wie war denn Gott für dich in dieser Zeit? Also ist mir noch in den Sinn gekommen vorher, so eben, wo du die Dissonanzen gehabt hast, eben zwischen dem Machtgefüge und eben auch Befreiungstheologie, wir sind alle gleich, oder? Mhm. Ich meine, das könnte man auch auf Gott projizieren. Er ist ja, also je nachdem, wie du ihn siehst, aber ich denke, in der Bibel wird er ja als der Allmächtige, Allwissende, Allgegenwärtige beschrieben. Also er besitzt ja die unbegrenzte Macht und trotzdem ist er auch der, der sich für die Armen eingesetzt hat oder dass es Anliegen ist und auch in Form von Jesus Christus, wo ja Christen glauben, wir Christen, dass das der Sohn Gottes gewesen ist und immer noch ist und für die Sünde gestorben ist und damit auch einfach auch sich vorher und nachher jetzt für die Armen einsetzt. Also Befreiungstheologie pur eigentlich Jesus, oder? Mhm. Wie bringst das bei Gott so ein bisschen zusammen, die Dissonanz?
Gell? Also auch wenn ich das Missale Romano, also das römische Messbuch anschaue, da gibt es immer wieder die Formulierung allmächtiger Gott bei Gebeten, oder? Es gibt keine einzige Stelle in der Bibel, wo Gott als allmächtig beschrieben ist. Also das Wort allmächtig
ist übersetzt worden.
Ist übersetzt worden. Genau, das Wort gibt es eigentlich gar nicht. Oder?
Jetzt müssten wir fast noch schnell eine Session von Übersetzungsarbeit machen, aber das wird dann zu kompliziert. Und,
Aber warum ich das sage, oder, ist, das ist mir in der theologischen Auseinandersetzung auch da bewusst worden, eben mit den Machtstrukturen. Wenn wir von Gott reden, dann legen wir immer menschliche Kategorien an. So sind auch Bilder entstanden, die Gott als den König preisen, oder?
Und oder der Hirte oder was auch immer.
Ja, genau.
Kann natürlich helfen, ist aber kann immer helfen. Nur ein Bruchstück, oder?
Genau, genau. Und du kannst es nicht absolut setzen, oder? Genauso hat man dann auch im Laufe von bestimmten Theologien natürlich auch dann die Absolutheit aufs absolutistische Königtum übertreibt, oder? Von Gottes Gnaden und so weiter. Das sind, so Bilder sind immer Einfallstoren für Machtmissbrauch. Und das ist mir in dieser Auseinandersetzung ganz fest bewusst worden. Ich habe versucht, theologisch eine viel sensiblere Sprache zu verwenden. Also auch in meinem Spiritualitätsleben brauche ich das Wort Herr überhaupt nicht mehr. Weil Gott ist für mich nicht der Herr, in dem Sinn von männlichen, patriarchalen Person, sondern im Sinn von der Person, der spirituellen Person, der ich möchte folgen. Und ich glaube, das ist auch gemeint eigentlich mit dem Wort.
Können wir dann vielleicht mehr auf das Wort Rabbi auf
der
jüdische Lehrer, der viel mehr ist als einfach nur der Frontallehrer, wie wir ihn da kennen, in unserer Kultur, sondern ein liebevoller Leiter, der einem in den Arm nimmt, der einem die Füße wäscht, der einem mitnimmt in jedem Bereich von seinem Leben und will einem weiterbringen, oder?
Ja, und der mich auch immer wieder in Frage stellt.
Ja.
Oder? Wie sieht es denn bei dir aus? Oder? Ja. Und ich glaube, das ist das, wo ich da, und da bin ich unendlich dankbar. Also mein Gottesbild hat sich unglaublich geweitet, oder? Nämlich, dass ich eigentlich von allem, was ich über Gott versuche zu sagen, weiss, es sind nur Ahnungen. Es ist alles nur Ahnungen. Und ich habe für mich gelernt, dort vorsichtig zu sein, wo Menschen wissen, wie Gott ist und wo Gott hockt. Weil das finde ich übergriffig. Also Gott gegenüber und anderen Glaubenden gegenüber. Und das habe ich in dieser Zeit ganz, ganz fest gelernt und auch müssen immer wieder auch Verletzungen in Kauf nehmen. Oder dass, so wie ich über Gott spreche oder von Gott glaube, dass mich da Menschen als in meinem Glauben angezweifelt haben, oder?
Mhm. Ja. Und eben, es zeigt ja auch, wir sind alle immer auf einer Reise, oder? Die Glaubensreise, die hört ja bis am Schluss nicht auf. Und
Glauben
du hast jetzt,
suchen, oder?
Genau.
Ist immer
du hast
suchen.
Jetzt die Erkenntnis gemacht, das finde ich eben noch spannend, oder? Dass das Wort Herr für dich hat eine Konnotation gehabt, wo eher negativ ist und du verbannst das jetzt, du nimmst andere Begriffe. Für mich ist es jetzt aber weniger negativ, aber ich glaube, dass wir durchaus auf der gleichen Frequenz sind,
das
oder?
Glaube ich auch.
Der Friedefürst, der Rabbi. Ja. Ich sage aber immer noch Herr, weil für mich ist es einfach so ein liebevolles Hey, du bist doch noch ein bisschen höher als ich.
Ja.
Aber nicht, weil er mich unterjocht, sondern weil er mich eben genau befreit hat. Und das ist das Schöne, jeder hat so seine eigenen Konnotationen und das ist so spannend, dann immer auszutauschen.
Ja,
oder?
Das habe ich für mich auch gelernt, das kann ich auch wunderbar stehen lassen. Oder? Also wenn jemand anders das Wort braucht, nur zu. Aber ich brauche es für mich nicht mehr. Ja.
Ja. Gehen wir doch noch weiter in deiner Geschichte. Du hast ja 2017 in dieser Kirchengemeinde dann reduziert und bist City-Seelsorger geworden. Hast dann auch in dieser Zeit intensiv dich auch mit Natur- und Waldspiritualität auseinandergesetzt. Auch mit der Figur vom Mönch Gallus. Auf dem Weg haben wir uns ja, wie schon in der Amodi erwähnt, auch kennengelernt. Und das ist wirklich sehr spannend gewesen. Bei dem Gallus-Experiment im Wald, wo du gemacht hast, wie prägt dich gerade die Figur vom Gallus auch in Form von deiner Spiritualität und in dem Glauben heute? Oder wie hat sie dich prägt? Weil das ist ja St. Gallen. Ohne Gallus kann man sich ja wahrscheinlich als Glaubende oder zumindest Mensch, was sich in der Kirchenwelt bewegt, gar nicht vorstellen. Oder man kommt schlecht an ihm vorbei, oder?
Genau, und die Stadt wird ja nicht so heiß.
Genau. Das ist ja spannend auch, oder?
Ich habe damals etwas ganz Wesentliches entdeckt. Also, der Gallus hat ja sein Kloster in Irland verloren, weil er hat wollen, also wie die Wüstenväter von denen, ist er begeistert gewesen, in der Einsamkeit leben. Und ich glaube, er hat damals schon eine Ahnung gehabt, nämlich die Ahnung, dass Gott viel einfacher in der Natur zu entdecken ist, als in einem Kloster, wo man weniger unmittelbar das Göttliche kann spüren.
Sind halt Mauern dazwischen
und Mauern das Dach. Ist eine Struktur da und genau. Alles Mögliche. Und ich glaube, der hat sich danach gesehnt und hat sich dann eben auf den Weg gemacht. Und das hat mich fasziniert. Oder? Was hat er damals entdeckt? Und ich habe dann gemerkt, ja, also einige Parallelen aus seinem Leben, die habe ich in dieser kurzen Zeit, die 3 Wochen auch im Wald entdeckt. Also wirklich die Verbundenheit mit der persönlichen Kraft, Schöpferkraft, die da ganz unmittelbar spürbar ist. Aber auch, dass Leben Menschen fasziniert hat. Also ich hatte damals über 300 Psyche in den 3 Wochen.
Also bist du nicht allein gewesen?
Nein, ich habe zum Teil die Einsamkeit müssen suchen. Oder?
Mehr Gemeinschaft gehabt, als wahrscheinlich, wenn du daheim
genau.
bist.
Oder? Aber das war faszinierend gewesen, oder? Menschen haben das faszinierend gefunden und sind deshalb gekommen und haben von ihrem Leben erzählt. Das ist bis heute für mich eine der prägendsten Lebenserfahrungen gewesen, die 3 Wochen.
Ja. Mhm. Aber würdest du dich wahrscheinlich gleich nicht als modernen Gallus jetzt bezeichnen?
Nein.
Aber
das ist
viel
anmassend.
Genau, ja. Hast viel können daraus herausziehen. Ja. Das hast du dann auch weitergeführt. Also so wie ich gesehen habe, gibt es immer wieder mal so Angebote auch, wo Menschen können wieder vielleicht für 1 Woche oder ein paar Tage entweder mit dir oder sonst mit Menschen aus der Kirche dort in den Wald gehen.
Ja.
Also das scheint etwas zu sein, wo ein bisschen matcht Kirche plus Geschichte plus Gallus gleich immer noch heute erlebbar. Oder?
Plus Wald oder plus Natur.
Ja, ja, die Sehnsucht glaub, auch ist, nach. Ja, genau. Es entspricht so ein bisschen dem Bedürfnis der Menschen, der Sehnsucht und dem, oder? Und jetzt ist ja eben, da können wir jetzt noch drauf sprechen, die Konversion. Du hast ja das auch schon ausgiebig ausbreitet im katholischen Podcast Laut und Leise, wo du auch vor kurzem zu Gast gewesen bist, dass du von der katholischen Kirche zu der reformierten Kirche konvertiert bist. Und dort hast du auch gesagt, warum, unter anderem eben auch wegen dem Priestertum von allen Gläubigen, wo alle gleichstellt, wegen der Machtverteilung, das haben wir jetzt ja schon ausgiebig auch diskutiert. Jetzt bist du eben seit dem 1. April da in der Kirchengemeinde St. Gallen C oder Zentrum engagiert. Was jetzt von deinem Glauben her hat dann dazu geführt, das zu machen? Außer jetzt das, was wir schon besprochen haben. Gibt es da noch weitere Aspekte, die ein bisschen mehr in deinen Geist, in deine Seele, in dein Glaubensleben blicken?
Also, ich glaube, für viele Menschen, die mich ein bisschen kennen, ist es ein völlig folgerichtiger Schritt. Und so erlebe ich das auch. Ich erlebe das als Weiterentwicklung. Wirklich für mich maßgeblich ist ein Priestertum aller Gläubigen und damit auch die Haltung, dass es eine demokratische Struktur braucht für eine Struktur, die sich auf den Jesus von Nazareth beruft. Und das heisst für mich auch ganz klar eine Gleichberechtigung auch von Mann und Frau. Und das ist vielleicht noch, oder das ist der dritte Punkt, der vielleicht auch noch ein bisschen zu kurz gekommen ist bisher jetzt. Also das ist etwas, wo ich schon immer für mich ganz klar vor Augen gehabt habe, das geht nicht, oder? Also Gottes Ebenbildlichkeit im Schöpfungsbericht als Mann und Frau geschaffen. Also es gibt keine Begründung, warum man Frauen von bestimmten Aufgaben ausschließt.
Und jetzt würde ein Kritiker vielleicht monieren, wenn du gewisse Bibelstellen bringst, wie eben das mit der Unterordnung und so.
Ja.
Ich denke, auch das kann man ja theologisch begründen, aber ich denke, Mann und Frau haben wahrscheinlich eben rein vom biologischen Ding, vom Geschlecht sind wir verschieden. Vielleicht auch von der Art und Weise, wie man tickt. Merkt man vielleicht, wenn man in der Ehe unterwegs ist.
Neue Untersuchungen sagen eigentlich, der Hauptunterschied sind Körperbestandteile. Das ist der Hauptunterschied zwischen Mann und Frau.
Ja. Genau, und trotzdem gibt es kein Argument, auch theologisch für dich nicht oder biblisch gesehen, warum es eine Hierarchie sollte geben, oder? Also das soll auf der gleichen Stufe sein.
Wenn man die biblischen Stellen, die du ein bisschen angesprochen hast, genau heranschaut, dann sind es Männer, die darüber schreiben natürlich. Und
ja, klar.
Männer, die haben Angst vor kraftvollen Frauen, oder? Das ist, also da spiegelt sich auch nur allzu Menschliches wieder, oder?
Ja.
Genau. Und ich habe für mich gemerkt, dass was mir wichtig ist, das finde ich in der Verfasstheit von der reformierten Kirche. Und auch da ist natürlich vieles menschlich und vieles, vielleicht kann eine Pfarrperson auch päpstlich als der Papst sein und sich machtvoll geben, ohne Frage, aber die Konstituiertheit von dieser Kirche ist demokratisch, synodal und es wird miteinander versucht zu entscheiden.
Das erlebst du jetzt schon oder bist du am Anfang erleben in dieser Funktion. Und eben, wie gesagt, du das, dass in St. Gallen ja die Strukturen wenn du sagst, man weiß ja nicht mehr, wer katholisch und reformiert ist, dann ist ja eigentlich...
Also in der alten Kirche ist das so gewesen.
Ja, genau. Also es ist ja schon sehr eben die Ökumene und die Zusammenarbeit da. Und gleich kommst du mit dieser katholischen Prägung und, sage ich mal, ein Leben lang von der einen Konfession jetzt in andere. Was glaubst du jetzt, kannst du mit dem Glauben auch in die neue Konfession da einbringen?
Ich glaube, eine gewisse Körperlichkeit und eine Sinnlichkeit. Also das ist nicht etwas, wo ich ablehne. Ich glaube, dass wir als Glaubensmenschen überhaupt als Menschen ganzheitlich sind. Also das heisst, Körper, Geist und Seele ist eine Einheit und die sind alles Zugangsweg zu Gott, zum Göttlichen. Und das hat die reformierte Tradition ja lang ein bisschen ausblendet gehabt, weil sie natürlich das Anliegen gehabt hat, also wir konzentrieren uns auf das Wort und das hat, glaube ich, allen Kirchen, auch rückwirkend katholische Kirchen, ganz viel gebracht, oder? Die Rückbesinnung da drauf, oder? Und damit auch die Auseinandersetzung ja mit Vernunft und Philosophie geht ja damit einher. Aber die Sinnlichkeit, die Körperlichkeit, das ist etwas, wo ich gerne mitnehme.
Glaubst du nicht, dass du es auch wirst vermissen, weil du jetzt vielleicht ein Umfeld hast, wo eben mehr von dem Wort prägt ist und auf Schlichtheit und dass eben gerade die positive Seite von dieser mystischen Spiritualität und all die Sachen, dass du jetzt da könntest irgendwie in dieser Hinsicht verhungern?
Nein, da habe ich überhaupt keine Angst. Ich habe zum Beispiel mit einer Kollegin die Osternacht in der St. Lorenzen-Kirche dürfen gestalten und da habe ich gemerkt, es gibt wirklich keine Vorschriften, oder? Wir haben miteinander können erarbeiten und kreativ an einem Ablauf an dieser vier arbeiten, dass es ein ganzheitliches Erleben kann werden und ein sinnliches Erleben kann werden. Und das sind die grossen Chancen, die ich da sehe. Oder dadurch, dass auch so wenig definiert ist, kann ich ausprobieren und wieder neu auf die eigentliche Funktion von diesen Ritual, die ja ganz stark festgeschrieben sind und reglementiert sind im katholischen Kontext, dass man die wieder neu hinterfragt und sagt, hey, genau deshalb mache ich das. Also es ist für mich ein Neuentdecken eigentlich von alten Ritualen oder die Möglichkeit dazu.
Da kann man jetzt noch schnell ergänzen, für die jetzt deinen Kontext noch nicht hundertprozentig kennen. Du bist ja jetzt auf dem Weg zum reformierten Pfarrer zu werden, da in der evangelisch-reformierten Kirche St. Gallen. Und musst, glaube ich, da noch ein paar Zusatzmodule machen, oder?
Ja,
genau. Um die Qualifikation zu erarbeiten. Ja. Aber in dem Sinn, Amt ist ja schon als Seelsorger und in dem Sinn auch von der Aufgabe her nehme ich an, das ist ein laufendes Drinnenfinden und jetzt nicht das Limitieren, bis du irgendwo einen Fackel hast oder
nein,
so.
Nein,
also nimmst du ja schon reichlich mit von deinem katholischen Weg und vom Studium und alles. Und da sind wir natürlich gespannt, wie es in dieser Hinsicht weitergeht. Jetzt nimmt es mir einfach noch schnell Wunder, jetzt noch einen Blick aufs Hier und Jetzt. Einfach mal von deinem persönlichen Glauben her, wo bist du heute dran? Was beschäftigt dich jetzt gerade noch?
Gell, weltpolitisch bewegt mich da natürlich viel, oder? Also wie kommen wir zu einer gerechten Welt? Und da glaube ich, dass der Glaube uns eine grosse Hilfe ist in dieser Suche danach für alle Menschen, die sich für gerechte Welt einsetzen. Ist der Glaube ein Kulminationspunkt. Und ich habe ganz fest für mich auch jetzt in all dem, was ich an Entwicklung jetzt erlebt habe in der letzten Zeit, mit mir auch, bin ich wieder auf etwas ganz Wichtiges in meiner Kindheit zurückgekommen, das Urvertrauen. Ich habe gemerkt, ich kann mich auf Gott verlassen.
Mhm.
Dass Gott da ist und mich begleitet. Auch wenn meine Entscheidungen, die ich wirklich sehr bewusst und aufrecht und überlegt, gefällt habe, nicht allen gefällt. Und auch aneckt damit vielleicht. Und auch vielleicht mit theologischen Aussagen, die ich treffe, auch aneckt. Aber ich merke, dass Gott da mich begleitet und da ist. Und im Austausch mit Gott ich zu diesen Entscheidungen komme. Das Urvertrauen, das ist das, was mir wieder ganz neu bewusst worden ist. Das ist der Boden bei aller Veränderung, oder? Das, so paradox das klingt, die Veränderung ist eigentlich der Boden, auf dem ich stehen kann. Und ja, der aufrechte Gang, der ist, glaube ich, etwas, was Gott von uns möchte. Nicht umsonst hat sich der Mensch schlussendlich vom Affen, in Anführungszeichen, zum Mensch entwickelt, einen aufrechten Gang, mit beiden Füßen auf dem Boden. Ich weiss, woher ich komme, mit was ich verbunden bin, aber der Blick in den Himmel.
Also back to the roots.
Back to the roots, genau.
Das führt gerade auch in die Schlussrunde rein. Die letzte Frage, wenn du jetzt zurückblickst auf deinen ganzen Glaubensweg, auf deine Reise, die ganze Entwicklung von Anfang bis zum Schluss, was löst das in dir aus? Was macht das mit dir?
Ich bin getragen. Und das ist eine Erfahrung, die ich allen Menschen wünsche. Oder dass da jemand ist, der dich trägt. Und da bin ich unglaublich dankbar.
Ja. Schon ein schöner pastoraler Abschluss.
Ja, genau.
Genau. Also danke vielmals, Matthias Wenck. Ich habe ein mega spannendes Gespräch gefunden. Und auch danke, dass du uns so einen offenen und einen schönen Einblick gegeben hast in deine Glaubensreise. Und da kann ich nur alles Gute wünschen und weiterhin so viele gute, positive Erfahrungen. Und dass der Weg mit den Menschen und vor allem auch mit Gott dich weiterhin mag beflügeln und weitertragen.
Danke vielmals und auch danke dir für deine wertvolle Arbeit.
Danke, sehr gern. Und in dieser Serie, da gehen wir weiter, dann wie immer mit einem weiteren Gast. Das ist dann Silke Sieber und sie erzählt uns in der nächsten Folge von ihrer persönlichen Glaubensreise. Am Mikro war wie immer der Karl Littli. Habt's gut und bis zum nächsten Mal. Hörst du den Podcast gern, vielleicht auch regelmässig? Und findest vielleicht sogar, dass er auch für andere Leute in deinem Umfeld hilfreich und interessant ist? Dann freut mich uns sehr über deine Unterstützung. ERF Media Schweiz, wo der Podcast produziert, lebt nämlich von Spenden. Jeder Franken hilft uns, dass wir den und andere Podcasts auch in Zukunft produzieren können. Spenden geht am besten über den Link in den Shownotes. Danke vielmals. Glaubenssache. Was glaubst du? Ein Podcast von ERF Media Schweiz.